RS1, am Mikrofon Tommy Scherrer. Der Treffpunkt, der gibt in den nächsten zwei Stunden einem guten Zweck eine Stimme. Ein junger Mann, der eher unkonventionell, nämlich mit Fest- und Kulturevent, Geld sammelt und so einem Spital in Afrika zu Wasser verhilft. Jeder von Ihnen, der zuhört jetzt, hat ganz sicher schon mal gestöhnt, meistens um die Weihnachtszeit, dann, wenn die Hälfte von der Post aus Bettelbrief und Ähnlichem besteht. Und meistens gibt man sich dann so einen Ruck, liest zwei oder drei von diesen Kuvert aus und überweist dann, ohne sich wirklich mit dem Anliegen zu befassen, einen gewissen Geldbetrag. Die Quittung, das wissen wir alle, die behalten wir natürlich. Die Spende kann man ja von der Steuern abziehen. In diesem Treffpunkt, jetzt in den nächsten zwei Stunden, wenn wir den Menschen, die sich engagieren und für einen guten Zweck engagieren und Geld sammeln, ein stimmes Gesicht geben. Nicht den grossen Organisationen, sondern den Menschen, die neben ihrem Beruf freiwillig sich für andere engagieren. Keiner zu klein, wichtig zu sein. Der Satz kommt von einem Menschen, wo sich für andere engagiert. Und der Satz, keiner zu klein wichtig zu sein, ist so gemeint. Jede, auch nur so kleine Hilfe, ist willkommen und ist wichtig. Und ich sage jetzt willkommen, Michael Meier. Sie sind der, der den Satz formuliert hat. Warum glauben Sie an diesen Satz? Guten Morgen.
Guten Morgen, Scherer. Ja, ich bin der Meinung, dass jede Hilfe im Prinzip kann etwas dazu beitragen. Kleine Sachen geben am Schluss etwas Ganzes. Das ist wie bei einem Spinnennetz, wo einzelne Fäden eigentlich selber schwach sind, aber das Netz selber ist stark. Und so ist es auch bei uns, bei Amt für Aufbau. Wir versuchen mit einzelnen Personen, die zusammen etwas bewirken, als ein starkes Netz zu wirken, wo man anderen Leuten ein bisschen helfen kann, in irgendeiner Form.
Der Michael Meier ist Präsident von dem Verein Amt für Aufbau. Warum denn Amt? Aufbau ist ja noch klar, aber Amt, das tönt so ein bisschen leicht verstaubt.
Ja, das ist richtig. Nein, das hat seinen Ursprung eigentlich ganz in einem spontanen Event gehabt. Unser erstes Projekt, das wir lanciert haben, das war in Kirgisien. Wir haben dort an einer Frau, die den Mann davon gelaufen ist und zwei glasknochenkranke Kinder gehabt, haben wir ein Dach quasi finanziert und dann auch gebaut. Und weil das Ganze so ein bisschen aus dem Osten herkommt, ein bisschen kommunistisch, so haben wir dann gefunden, ja, das ist vielleicht noch lustig, wenn wir jetzt unser erstes Fest im Prinzip unter dem Namen Amt für Aufbau laufen lassen. Wir haben natürlich damals nie gewusst oder noch nicht gewusst, dass das sich so wird weiterentwickeln und dass das im Prinzip dann mehrere Projekte werden folgen. Das ist damals eigentlich mehr oder weniger spontan gewesen.
Jetzt haben Sie das ganz so selbstverständlich in einem Nebensatz gesagt, wir haben dann ein Fest gemacht, um Geld zu sammeln. Das ist die Grundidee eigentlich auch von eurem Verein, mit Fest- und Kulturevent Geld zu sammeln. Bleiben wir noch schnell bei dem allerersten Projekt, bei dem Hausdach. Wie viel Geld ist da zusammengekommen bei dem ersten Fest, das
wir gemacht haben? Dort, das war ganz klein. Dort haben wir etwa, glaube ich, 1'200, 1'300 Franken haben wir dort gemacht. Dort haben wir auch, das Fest war eher noch im Privatrahmen gewesen. In unserem Freundeskreis, da haben wir in einem Keller in Zürich, damals noch illegale Bars quasi, haben wir das Fest gemacht und dann sind die Leute gekommen. Und die Idee war dann eigentlich, dass wir aufgrund von der Konsumation und der Action, also der Freude, die die Gäste da mitbringen, automatisch den Gewinn können abzweigen, um das Hausdach dort zu finanzieren.
Haben die Leute das gewusst?
Das haben die Leute gewusst. Das Fest ist gelaufen unter Dach für Kirgisien.
Mhm. Ja. Das heisst, ihr müsst nicht irgendwann herstehen und sagen, hallo, Achtung, hört mal zu, da hat es einen Topf etc. spendet für, sondern die Leute sind gekommen, weil sie das schon gewusst haben.
Eigentlich ja. Mhm. Und damals natürlich auch vor allem, weil sie gewusst haben, es ist ein Fest.
Gut. Also, ja. Da verknüpfen wir zwei Sachen miteinander, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht zusammengehen, aber es funktioniert. Was hat denn dazu geführt, das war ja eine private Initiative gewesen, wie Sie jetzt erzählt haben, dass Sie nachher einen Verein gegründet haben?
Ja, das ist natürlich, wenn man dann anfängt, grössere Projekte machen, wenn man merkt, dass die Leute einem Vertrauen entgegenbringen und Geld spenden, die grösseren Geldbeträge, also über 1'000 Franken oder weiss nicht wie viel, dann muss man sich gegen aussen irgendwie ein bisschen verantworten. Und der Verein hat halt klare Statuten, klare Regelung, die Geldverwendung ist klar geregelt und es wirkt natürlich auch vertrauensbildend. Und darum haben wir uns dann mit der Zeit als Verein organisiert. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass wir eine natürliche Steuerbefreiung versucht haben zu erwirken. Und für das braucht man eine gewisse Rechtsform oder eben bei uns jetzt als Verein, damit das gebilligt wird, damit wir keine Steuern zahlen müssen und vor allem damit die Spendenden das von den Steuern abziehen können. Das ist natürlich super.
Kein Verein ohne Statuten. Die habe ich ganz kurz angeschaut und dort drin steht, ihr lanciert, organisiert oder unterstützt karikative Projekte im In- und Ausland, soweit so gut. Unkonventionell ist eigentlich eure Sammelart, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, Fest, Kulturevent. Was ist denn der Vorteil, wenn man jetzt auf diese Art versucht, Geld zu sammeln?
Also ich bin der Meinung, uns in der Schweiz geht es im Prinzip allen recht gut. Und der Daniel Buresch, das ist auch einer der Gründermitglieder. Wir waren einfach der Ansicht, wir gehen alle gerne etwa die mal in den Ausgang, trinken gerne ein, zwei Bier. Und warum soll man das nicht gerade so machen, damit man auch gleichzeitig noch etwas Gutes bewirken kann? Das heisst, mit gutem Gewissen im Prinzip, ich sage es jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen so, den Überfluss, den wir im Prinzip haben, quasi können weiterverwenden. Also uns geht es ja, ich würde sagen, grundsätzlich sehr gut hier in der Schweiz. Mhm. Und mit wenig Geld kann man eigentlich in anderen Ländern sehr viel bewirken. Also viel, viel mehr, als man sich überhaupt vorstellen kann.
Ihr überweiset nie mehr oder haben bis jetzt, glaube ich, nie mehr wieder 5'000 Franken überweisen für ein Projekt. Ja. Stimmt das noch?
Ja, das ist richtig. Wir haben natürlich durch unsere Struktur und wie wir organisiert sind, hat man bei jedem Projekt, das man umsetzt, natürlich ein gewisses Risiko, dass das nicht richtig rauskommt. Und wenn man natürlich dann kleine Pakete macht, dann ist der Verlust, also das Risiko, etwas zu verlieren, auch kleiner. Es geht auch ein bisschen um die Überblickbarkeit. Und bis jetzt ist es einfach so, dass wir gesagt haben, unsere Projektgrössen liegen immer so zwischen 1'000 und maximal 5'000 Franken. Das ist keine Grundregel. Das kann man auch im Prinzip dann bei gegebenen Umständen auch anders machen. Aber bis jetzt hat es sich einfach so gegeben.
Wie erfahrt ihr, wer oder was unterstützt muss werden? Gibt es da Gespräch, kommt man auf euch zu und wenn ja, wird denn das da gründlich geprüft, weil ich denke, auch in diesem Bereich gibt es immer wieder Leute, die sich ihre Vorteile daraus ziehen und versuchen auch einen Verein, wie ihr es sind, übers Ohr zu hauen.
Ja, das ist natürlich so. Also das erste Mal zu sagen ist, dass es uns noch nicht so lange gibt. Also uns gibt es seit 2004, dort haben wir unser erstes Projekt gemacht, ein Dach für Kirgisien. Und jetzt ist es so, dass das eigentlich guten Anklang findet. Immer wenn wir etwas machen, sei es jetzt da ein Anlass in Zürich oder ein Projekt, dann zieht das meistens irgendwie wieder Leute mit sich, wo das positiv finden, wo uns möchten weiterhelfen. Und dann komme ich Telefon über oder E-Mail. Meistens bis jetzt ist es ein bisschen eher ein näherer Bekannten- und Freundeskreis gewesen. Aber mehr und mehr komme ich auch von Leuten, die ich im Prinzip noch nicht kenne, Projektvorschläge, kommen wir rüber, dann schauen wir das im Gremium an. Wir sind das vierte im Vorstand von diesem Verein. Wir haben uns selber quasi Checkliste gemacht, wenn das ein Projekt für uns verlässlich ist und wenn nicht. Und dann tun wir dann die Projekte unter Umständen dann übernehmen und anfangen durchführen, beziehungsweise dann Geld sammeln, um die Projekte dann umzusetzen.
Haben Sie schon etwas abgelehnt?
Ja, wir haben auch schon etwas
abgelehnt. Weil es nicht koscher gewirkt hat?
Ja, das ist so. Also es war nicht jetzt persönlich in dem Fall dort. Es ist einfach so, da Amt für Aufbau halt eher unkonventionell wirkt und wir nicht so eine, zum Beispiel wir haben keine CEWO-Zertifizierung, bis jetzt zumindest. Bei uns wirkt alles, funktioniert stark auf Vertrauen. Also wir werden ja, glaube ich, später in der Sendung noch mit dem Herrn Dr. Seelhofer von Simbabwe telefonieren. Das ist zum Beispiel auch so etwas. Ich habe den Herrn Dr. Seelhofer vorher nicht gekannt. Und wir haben dann im Gremium beschlossen, dass wir das Projekt Simbabwe durchführen wollen. Und das ist halt, ich meine, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Gefühl, das man auch entwickelt, wenn man vertrauen kann und wenn. Es gibt, also, wenn man jetzt das so darf sagen, der Dr. Seelhofer, dem seine Augen sagen schon, der kann nicht lügen. Also, das ist einfach so.
Braucht keinen Vertrag und nichts, sie haben gesehen und keinen Vertrag, das stimmt.
Ja. Mhm. Und dann können wir ihm da auch mit gutem Gewissen können wir ihm das Geld in die Hand drücken und ich weiss, das kommt dort an, wie wir das wollen. Und das ist auch ein bisschen der Grundsatz von unserem Verein Amt für Aufbau. Also es ist sehr stark auf Vertrauen von den Menschen basierend. Es ist auch so, dass die Leute, die uns Geld spenden, ich bin wirklich gerührt zum Teil, wie die Leute auf uns zukommen und uns Geld geben. An Weihnachten ist es gerade zu Herzen gewesen, ich habe ein Kärtchen bekommen von einer Frau. Da hat sie geschrieben, sie hätte ein super Jahr gehabt. Sie haben geschäftlich alles gut gelaufen, sie haben ein wunderschönes Enkelkind bekommen, sie sind total glücklich. Sie würde gerne etwas von dem Glück weitergeben, sie haben von uns gehört. und hat mir in einem Gouvert 1000 Franken gegeben. Wahnsinn. Die Frau hat mich noch nie gesehen.
Nur auf Vertrauen.
Ja, das ist wirklich super. Ich meine, das finde ich schön. Ja.
Der Dr. Seelhofer, den Sie vorher erwähnt haben, den hören wir jetzt dann gerade als nächstes in unserem Treffpunkt. Wenn du aus seiner Sicht hören, wo von Ihnen das Geld bekommen haben, was Sie gesammelt haben, was er damit gemacht hat und was für Umstände er in Afrika, Zimbabwe ist es, was er dort für Umstände im Spital hat. Also das gerade als nächstes. Saubers und genug Trinkwasser sind zum Beispiel Zimbabwe überhaupt nicht selbstverständlich. Zimbabwe grenzt an Südafrika auf den Karten, also gerade oberhalb von Südafrika. Und ich bin jetzt mit dem Dr. Christian Seelhofer im Kontakt. Er arbeitet seit 6 Jahren im Spital Silveira. Das ist in der Nähe von der Hauptstadt Harare. Guten Morgen, Herr Seelhofer.
Guten Morgen.
Bei Ihnen sind es kühle 23 Grad, haben Sie mir gerade verraten, und es ist 10 Uhr am Morgen.
Jawohl, ja.
Sie sind bei SolarMed. Das ist eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit, ein Hilfswerk. Sie arbeiten als Arzt, als Spitalmanager. Vielleicht müssen wir zuerst, Herr Seelhofer, über die Situation vom Wasser, vom Trinkwasser reden. Dort in Silveira, wo Ihr Spital steht. Was ist denn das Problem mit dem Wasser?
Also in Zimbabwe ist es ja so, dass es eigentlich vielleicht 10% von denen, all den Leuten Wasser eigentlich im Haus haben und alle anderen Leute müssen das Wasser von irgendwo herholen. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil ja das Land eher ein trockenes Land ist, es eher ein steppenartiges Land und da ist es eigentlich das Wasser immer eigentlich eines der Hauptprobleme.
Das Amt für Aufbau, der Verein, der mit einem Konzert im November Geld gesammelt hat für Sie und Ihr Brunnenprojekt, das haben wir schon vorgestellt, der Verein mit dem Michael Meyer. Wie sind denn Sie aufeinander aufmerksam geworden?
Ich habe mal einen Vortrag in der Schweiz, wo ein Mitglied von dem Verein auch dort gehört hat und jetzt gefragt hat, ja, wäre das nicht irgendetwas, was euch auch interessieren würde? Weil wir solche Projekte in Afrika unterstützen, wären da auch interessiert. Und da bin ich dann mit Michael Meyer in Kontakt getreten und das hat geklappt. Und wir sind natürlich sehr froh.
Möchte ich Ihnen schnell ermöglichen, mit ihm direkt zu reden. Da ist er nämlich, der Michael Meyer.
Grüezi, Herr Dr. Seelhofer.
Ja.
Freut mich, wie geht's?
Grüezi, Michael. Hallo. How are you?
Ihr redet Englisch miteinander.
Schön. Schön, sich zu treffen wieder einmal.
Ja, schön.
Jetzt vielleicht gibt es wieder einmal in Zürich, ja.
Ja, danke vielmals fürs E-Mail und für die Informationen, wie es jetzt läuft mit dem Projekt. Es kommt ja vorwärts, so wie es aussieht.
Wir sind im Moment in der Mitte von dem Projekt. Also wir haben etwa die Hälfte vom Geld gebraucht, für Material zu kaufen. Wir haben die Leute schon angestellt, für Treppen auszuheben, für die Leitungen zu verlegen. Wir nehmen ja das Wasser vom Spital oben in einen Dorfplatz, wo wir dort eben einen Brunnen bauen.
Also es geht konkret um den Brunnen, Herr Seelhofer. Wie haben Sie denn vorher mit dem Wasser müssen kutschieren in diesem Spital?
Also im Spital selber haben wir schon Wasser. Aber wir nehmen jetzt eben das in Dorfplatz runter, wo bis jetzt eigentlich kein Wasser vorhanden war. Und das ist für die vielen Leute, die dort eigentlich in dem Dorfplatz unten vorbeilaufen und so, manchmal doch ein rechtes Problem.
Sind denn Sie, Herr Dr. Seelhofer, grundsätzlich auf Spenden angewiesen, damit das Spital, wo Sie und noch ein zweiter anderen Arzt für 200 Bett verantwortlich sind, dass das überhaupt funktioniert?
Also wir sind total abhängig vom Ausland, also vom eigentlichen Regierung, da können wir gar nichts über. Das Spital ist in einem sehr armen Gebiet, wo die Patienten fast kein Geld können zahlen für Dinge, für Konsultationen und Medikamente, die das Spital nie könnte tragen. Also wir sind ganz fest angewiesen auf Gelder vom Ausland.
Jetzt weiss ich, dass Sie neben den 200 Betten, die das Spital hat und Sie dafür zusammen mit Ihrem Kollegen verantwortlich sind, dass Sie noch für 160'000 Menschen verantwortlich sind, die in dieser Region nur Sie beide haben. Jetzt die Frage, das, was an Spenden reinkommt, ist denn das mehr wieder ein Tropfen auf den heißen Stein oder können Sie damit doch sagen, ich kann wenigstens eine medizinische Grundversorgung sicherstellen?
Also ich würde sagen, die medizinische Grundversorgung eben im Spitalniveau ist eigentlich durch Solidarmed und unsere Arbeit dort eigentlich gesichert. Für immerhin für die 160'000 Leute, die dort leben. Ich glaube, damit können wir dort sehr einen guten Service bieten.
Was hat Sie bewogen, Herr Seelhofer, Ihren Job aufzugeben oder Ihre Aussicht auf einen schönen Lebensabend hier in unserem Land und das dann mit einem Leben mit in der Armut eben vom südlichen Afrika, von Simbabwe zu tauschen?
Also, es ist immer so, die Leute schauen ja zuerst für sich und das ist überall so, auch in den armen Gebieten und auch in der Schweiz. Wobei das mal, dass ich das Gefühl habe, wenn es einem gut geht, soll man auch mal schauen, ob es den anderen ein bisschen besser gehen kann. Und das ist eigentlich dann ein von diesen Motiven gewesen, dass es dann, dass wir dann uns entschlossen haben, meine Frau und ich, dass wir dann nachher auf Afrika gegangen sind und dort noch etwas haben wollen bewirken.
Bedauern Sie den Entschluss? Haben Sie es je schon bedauert?
Nein, eigentlich nicht. Die Arbeit ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut. Die Leute sind sehr dankbar und das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten.
Solidarmed hat einen Leitspruch. Gesundheit schafft Entwicklung. Das tönt gut, aber glauben Sie daran, dass es längerfristig, auch mit den Spenden, wo Sie sagen, wo Sie zu 100% davon abhängig sind, dass es längerfristig funktioniert?
Es ist schwierig zu sagen, was man unter Entwicklung versteht. Also ich glaube, was wir machen im Moment ist, dass wir die aktuelle Bevölkerung, die dort ist, dass wir die können in einem guten Gesundheitszustand erhalten. Ob das auch eine Entwicklung ist in Zukunft, das hängt von so vielen anderen Sachen ab, das kann ich schwer beurteilen.
Herr Dr. Seelhofer, ich bedanke mich herzlich für die Information. Wirklich Sie persönlich, was bringt Ihnen das, wenn Sie das machen, wenn Sie sich engagieren?
Also, mir oder uns bringen tut in dem Sinn, wie soll ich jetzt sagen, nichts. Das macht ein gutes Gefühl. Also, wir haben die Freude gesehen, dass man mit relativ geringem Aufwand sehr viel bewirken kann. Also, die Hebelwirkung, die man eigentlich hat, durch ein Geld, ein Projekt, das man umsetzt in einem Land, wo man mit wenigen tausend Franken kann unzählige Leute erreichen, wie zum Beispiel eine Solaranlage, die wir restauriert haben für ein Dorf in Kuba, wo dann 160 Personen wieder Strom haben, für 2500 Franken. Wenn man das so anschaut, dann ist das ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass man etwas machen kann.
Trendforscherin, die wir gehört haben, Karin Frick vom Gottlieb Duttweiler Institut, hat gesagt, der Effekt, wenn man hilft, ist etwa wie wenn man ein Schokostängeli isst. Das haben wir herausgefunden aus der Forschung. Können Sie das bestätigen?
Ja, ich weiß jetzt nicht recht.
Ich müsste in einem Schokostängel
ist ein bisschen weniger nachhaltig, ja. Aber es ist schon so, also es ist einfach ein gutes Gefühl, vor allem auch, wenn man sieht, wie das Feedback ist von den Leuten, die mit einem zusammenarbeiten, Lokalvermieter, Grafiker, alle die Leute, wie die auf uns zukommen und sofort billigere Preise machen, gratis Lokal geben für unsere Fundraising-Events, für unsere Partys oder Konzerte. Und ich meine, das Zusammenspiel, die Energie, die da entsteht, von allen Leuten, von den Projektleitern vor Ort, die unsere Projekte umsetzen, das ist einfach fabelhaft, die Energie, die da oben ist. Mhm. Wenn für das ein Schokostängel ist, ich glaube schon.
Ein Schokoriegel, oder? Also, ich weiss auch nicht, wie man das müsste sagen. Michael Meyer, es nimmt mich wunder, Sie als einer, der profimässig Geld sammelt mit Ihrem Verein. Wie schafft man das Vertrauen? Weil das ist ja etwas vom Wichtigsten, was es überhaupt gibt, dass der Mensch, der etwas spendet, weiss, das Geld, jetzt müssen Sie mir in die Augen schauen, genau, das Geld, das geht schon ans richtige Ort. Sie haben vorher selber eindrücklich gesagt, der Dr. Seelhofer hat einmal müssen in meine Augen schauen, oder ich ihm, und dann habe ich gewusst, jawohl, das funktioniert, da ist Vertrauen da.
Ja, also es ist natürlich so, dass viele Leute uns persönlich kennen. Also das Kernteam von Maurice Ettlin, Daniel Buresch, Urs Binder. Wir kennen natürlich einen Haufen Leute und die kennen uns und die wissen, also ein Handschlag, der gilt als Vertrag und wir würden nie nur einen Franken in irgendeiner Form abzweigen. Bei uns ist ganz klar, wir haben keinen Overhead in dem Sinn, also wir haben keinen organisatorischen Wasserkopf. Jeder Franken, der unser Verein Amt für Aufbau kommt, also der wird zu 100% umgesetzt. Nicht einmal Kärtli oder Kleber tun wir aus dem Vereinsvermögen quasi finanzieren, sondern das zahlen wir eigentlich aus privaten Geldern. Mhm. Bis jetzt einmal zumindest. Also,
gibt es einen Tipp, den Sie in dieser Schulklasse, die jetzt erstmal so etwas machen, mitgeben, was Sie schauen müssen?
Ich weiss nicht. Ich denke, am wichtigsten ist, wenn ihr mal wirklich dort hingeht und mal ein bisschen schaut, was überhaupt für Bedürfnisse rum sind und in welcher Form, dass ihr diesen Menschen wahrscheinlich am besten könnt beistehen oder Unterstützung geben oder Motivation.
Ich meine nicht einmal unbedingt das, sondern noch die Vorstufe dazu. Es ist ja noch nicht gesichert, dass sie gehen können. Sie brauchen ja auch noch gewisse finanzielle Unterstützung, dass sie jetzt versuchen, das Geld da mit Aktivitäten zusammenzubringen. Gibt es da etwas, was drauf schauen müsste, dass das Vertrauen der Leute eben geweckt wird und sagt, mal, wir unterstützen das?
Ich denke sicher mal auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Und ich denke, wenn man ehrlich vor den Leuten steht und dann das im Prinzip versucht, so überzubringen, dann hat man auch die Möglichkeit, dass man da sowohl finanzielle als auch tatkräftige Unterstützung überkommt. Ich denke, das machen Personen sehr viel aus.
Was sind die grössten Hürden, wenn Sie zurück zu Ihrem Verein Amt für Aufbau, was sind die grössten Hürden, wenn man beim Geld sammeln auch eine gewisse Administration beachten muss, gewisse Regelungen beachten muss? Was sind so die grössten Hürden, die man überspringen muss?
Also jetzt in unserem Fall ist das wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Also wir arbeiten ja alle mindestens 100% im normalen Alltag. Und was wir für Amt für Aufbau machen, das machen wir in der Freizeit, zwischen 10 am Abend und 3 am Morgen, wenn man das so darf sagen. Mhm. Und ich finde, die grösste Hürde ist eigentlich, sich wirklich mit ganzem Herzblut überhaupt können einzusetzen. Also manchmal würden wir gerne ein bisschen mehr machen, aber es ist halt einfach nicht möglich. Also wir sind in der jetzigen Form, haben wir einen gewissen Rahmen, den wir einfach nicht können, überschreiten können. Wir sind uns schon am Überlegen, dass wir die Strukturen können ändern können, Konzepte oder so. Aber das ist für uns immer noch ein Hobby. Also wir machen das ja nicht hauptberuflich. Und das ist ein bisschen die grösste Hürde, würde ich sagen.
Merci vielmals, Michael Meier, dass wir reinschauen können.